Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Wie schon in den letzten Tagen beschäftigen wir uns auch diesmal wieder mit dem Lied der Lieder, dem Hohelied Salomos. Es ist vielleicht das bedeutendste der über 1000 Lieder, die Salomo verfasst hat, von denen uns jedoch nur ein Bruchteil überliefert worden ist. Das Hohelied Salomos. Wenn man es genau unter die Lupe nimmt, stellt man fest, dass es aus mehreren einzelnen Liedern zusammengesetzt wurde. Aus wie vielen ist allerdings fraglich. Die gängige Meinung lautet, dass es 5 sind. Ich selbst bin ebenfalls dieser Meinung. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die der Auffassung sind, dass das Hohelied eine Sammlung aus etwa 30 einzelnen Liebesliedern sei. Fest steht auf jeden Fall, dass bei keinem anderen biblischen Buch die Versuche, es auszulegen, derartig weit auseinanderklaffen wie bei dem Hohelied Salomos. Für die einen ist das Hohelied Ausdruck eines rein geistlichen Höhenflugs. Das heißt, man sieht darin entweder die Liebe Jahwes zu Israel oder die Liebe Jesu zur Gemeinde. Die Aussage aus Epheser 5, Verse 22 und 23, wo Jesus als der Bräutigam und die Gemeinde als die Braut dargestellt wird, ist für viele Christen der Grund, das Hohelied so zu deuten. Doch ist das eine allegorische Deutung, die sich nicht aus dem Text selbst heraus ergibt. Allegorisch würde in diesem Fall bedeuten, dass die Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen nur deshalb dargestellt wird, um die Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch irgendwie begreifbar zu machen. Doch der Name Gottes wird im Hohelied nicht einmal erwähnt, und im ganzen Neuen Testament finden wir keine Zitate oder irgendwelche Anspielungen auf das alttestamentliche Hohelied. Sind wir also auf dem Holzweg, wenn wir die Liebesgeschichte im Hohelied auf Jesus Christus hindeuten? Andere Ausleger nehmen das Hohelied wörtlich und sehen darin nur eine wunderbare Beschreibung der romantischen Liebe zwischen Mann und Frau. Die tatsächlichen Aussagen des Buches und auch die Grundbedeutung der im Text verwendeten Wörter sprechen eigentlich eher für diese Auslegungstradition. Es ist aber durchaus möglich, dass das Hohelied vordergründig von der romantischen Liebe zwischen zwei Liebenden spricht, letztendlich aber auch ein Bild für die Liebe Gottes ist. Gottes Liebe zu uns Menschen übertrifft jede menschliche Liebe und ist vollkommen. Lassen Sie sich nun wieder mit hineinnehmen in die Gedanken, die Gott uns durch dieses wunderbare und kunstvoll aufgebaute Lied offenbar mitteilen möchte. Wie schon angedeutet, wenn man den Aufbau des Hoheliedes betrachtet, so lassen sich insgesamt 5 Lieder oder 5 Zyklen erkennen. Jeder einzelne Zyklus setzt einen unterschiedlichen thematischen Schwerpunkt mit einer inhaltlich erkennbaren Entwicklung. Wir befinden uns zurzeit noch inmitten des ersten Zyklus und werden uns gleich aus Kapitel 1 die Verse 14 bis 17 ansehen. Betrachtet man das Hohelied als Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, so geht es hier in diesem ersten Zyklus um die Phase des Kennenlernens. In den 13 Versen am Anfang haben wir miterlebt, wie die Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen vom Land und einem Hirten begonnen hat. Draußen in der Natur, bei den Schafen, haben sie sich ineinander verliebt. Bereits in einer der Einführungssendungen habe ich Ihnen verraten, wie sich die Handlung weiterentwickelt. Der Hirte ist dann fortgegangen, hat aber ihr versprochen, zurückzukommen. Eines Tages wird angekündigt, dass König Salomo seine Aufwartung macht und sie sehen will. Sie kann es nicht glauben, als sie zu ihm gebracht wird. Es ist ihr Geliebter, der angebliche Hirte. Sie hatte sich in den König und der König in sie verliebt. Obwohl sie sich selbst nicht als Schönheit sieht und sie von der Arbeit auf dem Feld braun gebrannt wurde, ist sie in seinen Augen unglaublich schön und etwas ganz Besonderes. Mit wunderschönen Worten beschreiben die beiden einander, wie schön sie den anderen finden und was er ihnen bedeutet. wird in den ersten Versen die Sehnsucht, die Ungewissheit und ein Lobpreis beschrieben, geht es ab Kapitel 1, Vers 12 um das Wachsen und die Intensität der Liebe. Dies geschieht, indem die beiden Partner Komplimente austauschen und dem anderen jeweils seine Einzigartigkeit und Besonderheit bezeugen. Schon in Vers 13 hat die Braut beschrieben, was ihr der Bräutigam bedeutet und dass er ihr unendlich kostbar ist. Sie werden sich erinnern, dass sie über ihn sagt, »Mein Freund ist mir ein Büschel Myrren, das zwischen meinen Brüsten hängt.« Myrrhe war ein Bestandteil jenes heiligen Öls, das beim Kult in der Stiftshütte verwendet wurde. Damit drückt sie aus, dass er für sie etwas sehr Besonderes ist. Nun in Vers 14 wird diese Beschreibung fortgesetzt. Mein Freund ist mir eine Traube von Zypernblumen in den Weingärten von En-Gedi. Die Ausleger sind unterschiedlicher Meinung, was genau mit der Zypernblume gemeint ist. Manche übersetzen an dieser Stelle Henna-Pflanze. Meiner Meinung nach ist damit die Zypresse gemeint, deren Blüte genau die Farbe von Henna hat. Viele Wissenschaftler haben sich die Mühe gemacht, die verschiedenen Pflanzen zu untersuchen, die in diesem Buch erwähnt werden. Die Zypresse ist ein Baum, der in Israel und der Türkei häufig vorkommt. Bei meinen Reisen durch diese Länder war ich beeindruckt von den langen Reihen von Zypressen. Ich möchte hier aus einer Beschreibung dieser Bäume, die manchmal auch wie Sträucher aussehen können, zitieren. Da heißt es, mittlerweile ist man sich einig, dass die Zypernblume aus dem Hohelied Salomos das Henna Arabiens ist. Die tiefdunkle Farbe der Rinde, das helle Grün des Blattwerks und die sanfte Mischung von Gelb-Weiß in den Blüten präsentieren eine Kombination, die genauso angenehm ist für das Auge wie der Duft für die Nase. Die Blüten wachsen in dichten Trauben. Ihren Duft liebt man heute noch genauso wie zur Zeit von Salomo. Die Frauen freuen sich an diesen Blütentrauben. Sie halten sie in der Hand, tragen sie an ihrer Brust und verwenden sie als Parfüm in ihren Wohnungen. Soweit eine Beschreibung der Zypresse. Wahrscheinlich ist sie in Vers 14 unseres Bibeltextes gemeint. Und die schöne Hirtin bringt zum Ausdruck, wie ein wunderbarer Duft ist mein Geliebter für mich. Oder, wie es wörtlich heißt, mein Freund ist mir eine Traube von Zypernblumen. Auch die Erwähnung des Ortes En-Gedi weist inhaltlich in dieselbe Richtung. En-Gedi ist ein Ort am Toten Meer, den wir aus verschiedenen biblischen Berichten kennen. Als ich einmal in Israel war, hatte ich die Gelegenheit, diesen Ort zu besuchen. Es handelt sich um eine von diesen wunderschönen Oasen in der Wüste, denn es gibt dort Quellen. Je nach Jahreszeit fließt dort mehr oder weniger Wasser. An manchen Stellen gibt es sogar richtige Wasserfälle. Es ist eine Wohltat, sich nach einem heißen langen Tag dort abzukühlen. In En-Gedi wachsen auch viele verschiedene Gewürze. Es ist ein wunderbarer Ort inmitten der trostlosen Wüste. Indem die Braut ihren Bräutigam mit diesem Ort vergleicht, drückt sie aus, wie kostbar und besonders er für sie ist. Verlassen wir nun einmal die wörtliche Auslegung des Textes und sehen in diesen Worten eine Beschreibung für Jesus Christus. Wenn wir dieses Bild auf Jesus Christus übertragen, dann wird Jesus hier mit einem Bild voller attraktiver Schönheit dargestellt, wie ein aromatischer Duft. Ich betone die Gottheit Jesu immer wieder, aber ich frage mich manchmal, ob ich nicht ein einseitiges Bild von ihm vermittle. Haben Sie jemals innegehalten und darüber nachgedacht, wie anmutig er als Mensch gewesen sein könnte? Er kam auf diese Welt und nahm unsere menschliche Gestalt an. Und er wurde in allen Bereichen vom Satan versucht, so wie wir versucht werden. Aber er blieb ohne Sünde. Er war, auch wenn uns das vielleicht ungewohnt ist, es so auszudrücken, er war einfach wundervoll. Jesus ist nach seiner Menschwerdung der perfekte Mensch gewesen. Er ist liebenswürdig. Er ist wie eine Traube voller Blüten. Er ist der eine, von dem Johannes der Täufer aus ganzem Herzen und voller Begeisterung sagen kann, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wer auf ihn hört, dessen Seele wird leben. Oder wie der Psalmist sagt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Paulus formuliert in seinem Brief an die Epheser, er hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Damit nimmt er Bezug auf das Brandopfer, wie wir es aus dem Alten Testament kennen und welches zum Himmel aufgestiegen ist. All das macht die Tatsache deutlich, dass Gott der Vater vollständig mit dem zufrieden ist, was Jesus für Sie und mich getan hat. Er ist vollkommen zufrieden mit Jesus. Er sagt bei der Taufe von Jesus in Matthäus 3, Vers 17, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.« Ich möchte Ihre Gedanken an dieser Stelle auf eine sehr wichtige Frage lenken. Sind Sie zufrieden mit Jesus? Sind Sie einverstanden mit ihm? Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen nicht zufrieden mit Jesus sind. Wenn sie es wären, würden sie nicht über die ganze Erde rennen, um irgendwo ein Stück Befriedigung und Glück zu finden. Die Menschen jagen von einem zum nächsten, folgen einem Trend nach dem anderen, immer auf der Suche nach etwas Neuem. Selbst beim Bibellesen und beim Bibelstudium können wir uns so sehr vertiefen, dass wir den Blick auf die Person Jesu verlieren. Dabei sollte unser Bibelstudium doch nur das eine Ziel haben, dass er für uns noch wertvoller und bedeutsamer wird. Jesus ist wundervoll. Er ist einfach nur wunderbar. Ich möchte Sie bitten, Ihren Blick auf Jesus einmal neu zu überdenken und sich zu fragen, ob Jesus für Sie so besonders und einzigartig ist. Wie sehen Sie Jesus? Sind Sie zufrieden mit ihm? In unserem Text gibt es ein weiteres interessantes Symbol, die Traube oder das Bündel der Blumen. Auch hier möchte ich einen Vergleich zu Jesus ziehen. Die Bibel betont an vielen Stellen die Einzigartigkeit Jesu Christi. Jesus Christus ist der eingeborene Sohn des Vaters. Er ist der eine gute Hirte, der eine wahre Weinstock, das einzige Licht der Welt. Jesus ist der eine Diener des Vaters, das eine Opfer für Sünde, der eine Weg, die eine Wahrheit, das eine Leben. In seiner vollkommenen Einheit ist eine Fülle zu finden, die absolut unbeschreiblich ist. Er ist eine Traube von wohlriechenden Blumen. Jesus ist einzigartig und gleichzeitig ist in ihm alles. Unzählige Gnadengaben sind vereint in Jesus. In ihm können wir den Glauben von Abraham finden, die Überzeugungskraft von Jakob, die Barmherzigkeit Moses, den Eifer Elias, die Heiligkeit Hiobs und die Liebe von Johannes. Sie sind vollständig und vollkommen in ihm. In Jesus finden wir Wahrheit, Rechtschaffenheit, Weisheit, Liebe, Mitgefühl, Freundschaft, Erhabenheit, Macht, Souveränität, Niedrigkeit, Geduld, Glaube, Eifer, Mut, Heiligkeit und alle Gnadengaben. Wenn ich jetzt einige seiner Eigenschaften vergessen habe, ergänzen Sie sie bitte, denn er ist wirklich alles. Er ist alles in allem. Und er gehört zu uns. Das ist das Erstaunlichste von allem. Kommen wir nun wieder zurück zu unserem Bibeltext und der Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen. Jetzt, nachdem die Braut ihre Bewunderung für den Bräutigam ausgedrückt hat, sagt er zu ihr, Vers 15, »Siehe, meine Freundin, du bist schön, schön bist du, deine Augen sind wie Taubenaugen.« Der Bräutigam nennt seine Liebste »meine Freundin«. Von seiner hebräischen Wortwurzel her hat dieses Wort die Bedeutung von »schützen«, »umsorgen« oder auch »hüten«. Dass er sie »meine Freundin« nennt, bedeutet also, dass er den Schutz und das Wohlergehen seiner Liebsten im Blick hat. Dies ist das typische Verhalten eines Mannes, der seine Frau wirklich liebt. Er möchte ihr ein fürsorglicher Freund sein. Es ist ihm nicht gleichgültig, was sie bewegt, und es ist ihm ein Bedürfnis, auch ihre Sichtweise zu berücksichtigen. Er möchte sie hier wissen lassen, welchen Platz sie in seinem Herzen einnimmt. Falls Sie verheiratet sind, möchte ich Sie einmal bitten, darüber nachzudenken, wie Sie Ihren Ehepartner nennen. Was drücken die Kosenamen, die Sie füreinander haben, aus? Sind sie wertschätzend oder würden sie auch für einen Hund passend sein? Nennen Sie einander noch mit Kosenamen. Wenn Sie ein Mann sind, können Sie Ihre Frau als Ihre Freundin bezeichnen? Haben Sie dieses tiefe innere Bedürfnis, ihr Schutz zu bieten und ihr Wohlergehen im Blick zu haben? Eine solche Beziehung zu Ihrer Frau erfordert viel Zeit und Einfühlungsvermögen. Das Hohelied liefert uns hier ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Beziehung zwischen Mann und Frau aussehen sollte. Und ich möchte Sie ermutigen, Ihre Frau als echte und beste Freundin zu sehen. Und wenn Ihnen das nicht oder nicht mehr gelingen will, dass Sie alles dafür tun, damit sie wieder Ihre Freundin und Ihre Vertraute wird. Dass sie einen einzigartigen Platz in Ihrem Herzen hat, mit der Sie über alles reden können, die Ihnen mehr bedeutet als jeder andere Mensch. Das Hohelied Salomos kann Ihnen dabei helfen, zu dieser Beziehungsebene zurückzufinden. Lesen Sie dieses Buch doch einmal gemeinsam mit Ihrer Ehepartnerin. Oder, wenn Sie eine Frau sind, mit Ihrem Ehepartner. Er sieht in ihr aber nicht nur seine Freundin, sondern er ist auch begeistert von ihrer Schönheit. Siehe, meine Freundin, du bist schön, ruft er hier aus. In den vorherigen Versen bezogen sich die Komplimente eher auf Äußerlichkeiten, wie Halsschmuck oder Duftstoffe. Jetzt, im zweiten Redewechsel, wird die Schönheit der Frau selbst zum Thema gemacht. Die beiden Liebenden wagen sich also weiter vor. Wenn in den alttestamentlichen Erzählungen ein Mann eine Frau als schön bezeichnet, geht es meist darum, dass er sie sexuell begehrt oder sie heiraten will. Wenn der Mann seine Geliebte hier als schön bezeichnet, drückt er damit aus, dass sie für ihn begehrenswert ist. Mit der Aussage »Deine Augen sind wie Taubenaugen« macht er ihr ein weiteres Kompliment in Bezug auf ihr Aussehen. Das Geheimnis dieser Schönheit liegt in ihren Augen. Die Taube war im alten Orient ein Zeichen von Liebe. Es gibt Abbildungen, wo eine Taube zwischen zwei Liebende gemalt ist, so wie wir heute ein Herz zwischen ein Liebespaar malen. Tauben bleiben ein Leben lang als Pärchen zusammen. Sie stehen also auch für Treue, Frieden und Reinheit. Diese Eigenschaften sieht der Bräutigam in seiner Braut. Auch hier möchte ich wieder einen Vergleich zu Jesus Christus ziehen. Der Bräutigam sieht in seiner Braut nur positive Eigenschaften. Wenn wir dies damit vergleichen, wie Gott uns sieht, dann lassen sich erstaunliche Entdeckungen machen. Sehen wir die Gemeinde einmal als die Braut Christi an. Als Gemeinde sind wir zwar die Braut Christi, aber wir haben gesündigt. Wir können mit Daniel bekennen, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Das ist im Prinzip das Bekenntnis eines jeden Menschen, wenn er ein Kind Gottes ist. Aber Jesus, unser Herr, tritt für uns ein. Er sagt zu seinem Vater in Johannes 17, Vers 6, sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Das ist unser Hohepriester, der für mich und für sie eintritt. Weil Christus für uns ist und für uns einsteht, sieht der Vater keine Ungerechtigkeit in uns. Das ist die Art und Weise, wie er uns heute sieht. Siehe, du bist schön. Auch aus der Aussage, deine Augen sind wie Taubenaugen, möchte ich einen Vergleich zu Jesus ziehen. Jesus hat gesagt, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Und ich möchte ergänzen, genauso auch voller Schönheit. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn ein Christ sein Auge auf irgendetwas gerichtet hat, was für ihn ebenbürtig neben Jesus steht, hat er keine Schönheit in seinem Blick. Jesus hat es auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, »Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert.« Darf ich Sie fragen, wie es bei Ihnen aussieht? Haben Sie Ihren Blick heute allein auf Jesus gerichtet? Steht er bei Ihnen an erster Stelle? Auf den vielen Konferenzen, die ich in unserem Land besucht habe, ging es oft um Hingabe. Die Leute reden immer wieder davon, wie hingegeben sie sind und wie sie Christus sichtbar machen wollen. Aber manchmal beobachte ich gleichzeitig, dass Christen ihren Dienst oberflächlich oder sogar schlampig tun. Doch über Hingabe redet man nicht, sondern Hingabe an Christus wird offenbar. Es wird im Leben offensichtlich, ob wir für Christus leben. Wenn ihre Augen auf ihn gerichtet sind, dann wird seine Schönheit durch sie und durch ihr Leben wieder gespiegelt. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hohelied. Der Bräutigam hat der Braut gesagt, wie wunderbar sie ist. Nun dreht sie sich zu ihm herum und gibt ihm das Kompliment zurück. Sie sagt über ihn in den Versen 16 und 17, »Siehe, mein Freund, du bist schön und lieblich. Unser Lager ist grün, die Balken unserer Häuser sind Zedern, unsere Täfelung Zypressen.« Auch sie findet ihren Geliebten schön und lieblich, oder verlockend, wie man auch übersetzen kann. Für sie ist ihr Geliebter nicht nur äußerlich eine Augenweide, sondern es macht ihr Freude, mit ihm zusammen zu sein. Das hebräische Wort für lieblich ist Naim, und es wird auch verwendet, um die wunderbaren Melodien des Heiligtums zu beschreiben. In Psalm 135, Vers 3 heißt es, »Lobet den Herrn, denn der Herr ist freundlich. Lob singet seinem Namen, denn er ist lieblich.« Christus ist lieblich. Er ist freundlich. Das gleiche Wort wird auch verwendet, um einen frühen, engen Freund von David zu beschreiben. David hat über seinen loyalen Freund Jonathan gesagt, »Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe ist.« Doch Jesus ist freundlicher als Jonathan. Es ist lieblich, bei ihm zu sein. Er ist derjenige, der uns zur Ruhe bringt, und es ist wunderbar, mit ihm zusammen zu sein. Dieser Bräutigam ist wundervoll für diejenigen von uns, die an ihn glauben. Er ist rundherum liebenswert. Der Kirchenvater Augustinus hat Christus im 4. Jahrhundert folgendermaßen beschrieben. Christus ist gerecht im Himmel, gerecht auf der Erde, gerecht im Mutterleib einer Jungfrau, gerecht in den Armen seiner Eltern, gerecht in den Wundern, gerecht darin, als er sein Leben niedergelegt hat, gerecht darin, als er es wieder erhalten hat, gerecht am Kreuz, gerecht in der Grabkammer. Kommen wir zurück zur wörtlichen Bedeutung des Bibeltextes, nämlich die Braut findet ihren Bräutigam schön und verlockend. Aus diesen Gefühlen heraus entspringt der Wunsch, mit ihm alleine zu sein. In den Versen 16 und 17 beschreibt sie den Ort ihrer Zweisamkeit. Sie sagt, unser Lager ist grün, die Balken unserer Häuser sind Zedern, unsere Täfelung Zypressen. Manche sehen hier einen Ort in der freien Natur, wo die beiden ungestört ihre Zweisamkeit genießen können. Andere interpretieren diesen Ort als das Brautgemach. Deutlich ist jedenfalls, dass mit den Hölzern, die hier genannt werden, Zedern und Zypressen, edle Baustoffe gemeint sind. Die Qualität und Schönheit dieses Raumes spiegelt also auch hier die Besonderheit ihrer Liebe wider. Ich möchte Ihnen als Ehepaar an dieser Stelle eine ganz persönliche Frage stellen. Wie sieht es in Ihrem Schlafzimmer aus? Ist Ihr Schlafzimmer ein besonderer Ort? Oder ist es einfach nur ein Zimmer, das auch als Arbeitszimmer oder als Abstellraum fungiert? Ich bin der Meinung, dass ein Schlafzimmer immer etwas Besonderes sein sollte. Ein Ort, der dazu da ist, zu entspannen und die Zweisamkeit zu genießen. Ein Ort, der in einem schon die Vorfreude weckt, mit dem Partner Zeit zu verbringen. Ich möchte Ihnen wünschen, dass Sie von dem Ort Ihrer Zweisamkeit genauso begeistert sprechen können, wie die Braut hier in unserem Text. Unser Lager ist grün, die Balken unserer Häuser sind Zedern, unsere Täfelung Zypressen. Der Ausdruck »Unser Lager ist grün« erinnert uns auch an den bekannten Ausspruch von David in Psalm 23. In Vers 2 heißt es dort, »Er weidet« oder besser, »er lagert mich auf einer grünen Aue«. Wenn ein Schaf auf einer saftigen grünen Weide lagert, dann ist es zufrieden, dann hat es genug zu fressen und es ist satt. Auch Jesus Christus lädt uns zu sich ein. Er möchte unsere Bedürfnisse stillen. Er lädt alle ein, die mühselig und beladen sind. Er möchte uns erquicken. Das heißt, es gibt frische, saftige Weiden für uns. Oft ist uns das nicht bewusst und wir schleppen uns mit unserer Last allein durch das Leben. Bitte erinnern Sie sich jeden Tag daran. Christus führt Sie auf eine frische Weide und möchte Ihnen Ruhe und Erquickung geben. Kommen Sie doch zu ihm. Laden Sie Ihre Sorgen bei ihm ab. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand ein weiterer Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Hohelieds Salomos. Erzählt wird die wunderbare Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die in tiefer Freundschaft und großem Respekt miteinander umgehen. Wir konnten miterleben, wie die beiden Liebenden den jeweils anderen als große Kostbarkeit ansehen und sich dies in wunderbaren Komplimenten mitteilen. Diese jahrtausende alte Überlieferung ist eine Einladung und Erinnerung für uns, auch in unserer Liebesbeziehung, den Partner mit Worten wertzuschätzen und ihn als einzigartig und besonders anzusehen. Doch diese wunderbare Beziehung zwischen zwei Menschen ist auch ein Sinnbild für die Beziehung von Jesus Christus zu uns Christen. Jesus sieht die Gemeinde als seine Braut an und sieht sie ohne Flecken und Makel. Im Epheserbrief, Kapitel 5, werden die Ehemänner aufgefordert, sich ihrer Frau gegenüber so zu verhalten, wie Christus sich gegenüber der Gemeinde verhält. Dort steht: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Mit diesem Vers beende ich die Sendung. Machen Sie es gut. Und seien Sie Gott befohlen.